Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 395. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde, Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs, Irrtum über Steuerfolgen bei Ehevertrag. Steuer kann rückwirkend entfallen. Mit einem am 18. Juli 2025 veröffentlichten Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht finanzgerichtliche Entscheidungen aufgehoben, die die Pflicht zur Nutzung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs zum Gegenstand haben. Um welche handelt es sich?
Im Ausgangsverfahren hatte das Finanzgericht, die im Januar 2023 von einer Steuerberaterin im Namen des Beschwerdeführers erhobene Klage als unzulässig abgewiesen, weil diese nicht fristgerecht in der seit dem 1. Januar 2023 vorgeschriebenen elektronischen Form eingereicht worden sei. Den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Klagefrist hatte es abgelehnt. Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision wurde vom Bundesfinanzhof zurückgewiesen. Dagegen wendete sich die Verfassungsbeschwerde.
Welchen Hintergrund hat die Sache?
Durch Neuregelungen im Steuerberatungsgesetz ist die Bundessteuerberaterkammer verpflichtet, für jeden Steuerberater und Steuerbevollmächtigten zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten ein besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach empfangsbereit einzurichten. Die Regelungen zum Postfach waren erstmals nach Ablauf des 31. Dezember 2022 anzuwenden. Im Herbst 2022 gab die Bundessteuerberaterkammer bekannt, dass es ihr nicht möglich sei, die Steuerberater bereits zum 1. Januar 2023 mit einem Zugang zu diesem besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach auszustatten. Der Versand der Briefe mit dem Registrierungscode beginne erst im Januar 2023. Gleichzeitig stellte die Kammer mit der sogenannten Fastlane eine Möglichkeit zur vorzeitigen Beantragung eines Registrierungsbriefs bereit.
Was war der Auslöser des Verfahrens?
Im Januar 2023 hatte der Beschwerdeführer innerhalb der laufenden Klagefrist und vertreten durch seine Steuerberaterin Klage auf dem Postweg erhoben. In einem der Klageschrift beigefügten Anschreiben hatte die bevollmächtigte Steuerberaterin ausgeführt, ihr sei eine elektronische Einreichung der Klage über das besondere elektronische Steuerberaterpostfach aufgrund des noch fehlenden Registrierungsbriefs nicht möglich.
Mit welcher Begründung hat das Finanzgericht diese Klage abgewiesen?
Unter Verweis auf einen Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 28. April 2023 hat das Finanzgericht ausgeführt, die höchstrichterliche Rechtsprechung vertrete die Auffassung, dass Steuerberater ab dem 1. Januar 2023 zur aktiven Nutzung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs verpflichtet seien. Die beantragte Wiedereinsetzung in die Klagefrist sei nicht zu gewähren. Denn die bevollmächtigte Steuerberaterin hätte die Möglichkeit gehabt, über die Fastlane eine vorgezogene Versendung des Registrierungsbriefs innerhalb weniger Tage zu erwirken. Ihr habe auch klar sein müssen, und ihr sei es ausweislich ihres Anschreibens zur Klageschrift auch klar gewesen, dass sie ab dem 1. Januar 2023 nur noch in elektronischer Form werde Klage erheben können. Die daraufhin von dem Beschwerdeführer eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde beim BfH hat dieser zurückgewiesen.
Mit seiner anschließenden Verfassungsbeschwerde rügte der Beschwerdeführer vor allem eine Verletzung der Artikel 103 Absatz 1 und Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes. Wie entschied das Bundesverfassungsgericht?
Es befand die Verfassungsbeschwerde für zulässig. Sie entspreche insbesondere den Anforderungen des Subsidiaritätsgrundsatzes. Die Informationslage zum Zeitpunkt der Klageerhebung legte die Stellung eines bis dahin explizit als freiwillig bezeichneten Fastlane-Antrags unter Subsidiaritätsgesichtspunkten nicht nahe. Zudem sei die Verfassungsbeschwerde auch begründet.
Wie begründeten die Verfassungsrichter ihre Entscheidung?
Zum einen verletze das klageabweisende Urteil das Gebot des effektiven Rechtsschutzes gemäß Grundgesetz. Das Finanzgericht habe die Gewährung einer Wiedereinsetzung unzumutbar erschwert und die hieran zu stellenden Anforderungen überspannt. Soweit das Finanzgericht aus dem der Klageschrift beigefügten Anschreiben folgere, der Prozessbevollmächtigten sei ihre Pflicht zur Nutzung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs positiv bekannt gewesen, messe es den dortigen Ausführungen einen Sinn bei, der sich nicht belegen lasse. Der Inhalt des Anschreibens sei auch mit einem Rechtsstandpunkt vereinbar, wonach die Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs erst ab Erhalt des individuellen Registrierungsbriefs beginne.
Wie beurteilte das Bundesverfassungsgericht den Vorwurf der Fahrlässigkeit?
Im Hinblick darauf hätte das Finanzgericht den Verschuldensvorwurf näher begründen und sich hierbei vor allem damit auseinandersetzen müssen, dass zum Jahreswechsel 2022-2023 eine komplexe Übergangssituation aufgetreten sei, nachdem entgegen der gesetzlichen Vorgabe zum Jahresbeginn 2023 eine flächendeckende Freischaltung der Zugänge zum besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach nicht möglich und daher auch nicht erfolgt sei. Es hätte erörtern müssen, dass, was der Beschwerdeführer in seinem Wiedereinsetzungsantrag auch geltend macht, die Bundessteuerberaterkammer während des Jahres 2022 in ihrem Hinweisschreiben und auf ihrer Homepage sowie auch zu Beginn des Jahres 2023 durchgehend verlautbart hatte, dass die Pflicht zur Nutzung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs erst mit Erhalt des individuellen Registrierungsbriefs beginne. Zwar habe die Möglichkeit eines Fastlane-Verfahrens bestanden, allerdings habe die Kammer dieses bis Ende Januar 2023 stets als freiwillig deklariert.
Abschließend stellten die Verfassungsrichter fest, dass die Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde durch den BFH das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletze. Inwiefern?
In der Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde habe der Beschwerdeführer dargelegt, warum das Finanzgericht den Sinn der Ausführungen in dem Anschreiben zur Klageschrift missdeutet hatte. Dabei handele es sich um den Kernvortrag zu einer für das Verfahren zentralen Frage. Gleichwohl habe der Bundesfinanzhof sich mit diesem Kernvortrag nicht argumentativ auseinandergesetzt und diesen nicht verbeschieden.
Was war die Konsequenz?
Das Urteil des Finanzgerichts und der Beschluss des Bundesfinanzhofs über die Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde wurden aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an das Finanzgericht zurückverwiesen.
Die Übertragung von GmbH-Anteilen im Rahmen eines Zugewinnausgleichs unter Ehegatten stellt grundsätzlich einen steuerpflichtigen Veräußerungsvorgang nach § 17 des Einkommensteuergesetzes dar. Allerdings ist ein rückwirkender Wegfall des resultierenden Veräußerungsgewinns möglich, wenn die Übertragung aufgrund eines Irrtums über die steuerlichen Folgen rückabgewickelt wird und dieser Irrtum die Geschäftsgrundlage des Vertrags bildete. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
Im Streitfall vereinbarten die Kläger, zusammenveranlagte Eheleute, abweichend vom gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, die Gütertrennung. Hieraus ergab sich ein Zugewinnausgleichsanspruch der Klägerin, den der Kläger vereinbarungsgemäß durch die Übertragung von GmbH-Anteilen erfüllte. Beide gingen, gestützt auf eine Steuerberatung, davon aus, dass hierfür keine Einkommensteuer anfällt. Das Finanzamt sah darin jedoch eine steuerpflichtige Veräußerung gemäß § 17 Einkommensteuergesetz.
Mit welchen Folgen?
Das Finanzamt ermittelte einen Veräußerungsgewinn und setzte entsprechend Einkommensteuer fest. Dies veranlasste die Kläger, die notarielle Vereinbarung zu ändern und statt der Anteilsübertragung eine Geldzahlung und im Übrigen die Stundung des Ausgleichsanspruchs zu vereinbaren. Das Finanzgericht erkannte die rückwirkende Änderung des Ehevertrags an. Der Veräußerungsgewinn sei mit steuerlicher Wirkung für die Vergangenheit entfallen.
Der BFH bestätigte die Auffassung der Vorinstanz. Welche Voraussetzungen sind entscheidend?
Die Rückabwicklung könne steuerlich so behandelt werden, als sei die Anteilsübertragung nie erfolgt, wenn der Irrtum von beiden Vertragspartnern geteilt werde, er bereits bei Vertragsabschluss vorlag und in die Risikosphäre beider Vertragspartner falle. Ein ausdrücklicher Hinweis im ursprünglichen Vertragstext sei dagegen nicht notwendig. Allerdings bleiben die Voraussetzungen für die Anerkennung einer steuerlich rückwirkenden Änderung entsprechender vertraglicher Abreden streng und gelten nur für Ausnahmefälle.
Die Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steuerberater-Postfachs sowie der rückwirkende Entfall von Steuern. Das waren die Themen der 395. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.